Hören wir Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Jesus Christus spricht heute Morgen zu uns, zu dir und zu mir. Bittet ohne Unterlass und es wird euch gegeben werden. Sucht ohne Unterlass und ihr werdet finden. Klopft an ohne Unterlass und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet ohne Unterlass, wird empfangen. Wer sucht ohne Unterlass, wird finden. Und wer anklopft ohne Unterlass, dem wird die Tür geöffnet werden. Ist da jemand, der, wenn sein Sohn ihn um einen Laib Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange geben wird? Wenn also ihr, obgleich ihr schlecht seid, euren Kindern Gaben zu geben wisst, die gut sind, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen immer wieder gute Dinge geben, die ihn bitten, ohne Unterlass. Nun hören wir aus dem Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8, folgende Begebenheit. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, »Silber habe ich nicht, und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher.« Mit diesen Worten führte er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Amen.
Preist dem Herrn. Eine tolle Begebenheit, die wir hier im Wort Gottes finden. Und wir sehen, Gott ist real, Gott ist gut, Gott erhört Gebet und antwortet auch auf Gebet. Ja, wenn ihr den Text, weiß nicht, ob man gut lesen kann, ja, doch. Gebetsverstärker. Denkt vielleicht ein oder andere, ja, was kann man sich darunter vorstellen? Und ich hoffe, dass diese Predigt uns hilft, damit wir im Namen Jesus, denn von diesem Namen haben wir heute Morgen schon gehört, im Namen Jesus durch den Heiligen Geist in eine Verbindung mit diesem himmlischen Vater kommen. Und wir werden heute Morgen auch einige Bibelstellen betrachten und ich werde diese Predigt immer wieder untermalen mit Episoden oder mit Geschichten, die wirklich sich so auch zugetragen haben, die nicht irgendwo sich jemand erfunden hat, sondern das ist so geschehen. Und so sehen wir auch, ja, dass das Gebet wirklich, wenn wir es umsetzen, wenn wir es in der Praxis umsetzen, dass es dann auch eine Auswirkung hat. Und wir werden heute Morgen 3 Punkte miteinander betrachten. Es gibt viel mehr Punkte, die wir als Gebetsverstärker nehmen können, aber dieser Morgen würde nicht ausreichen dazu, all diese Punkte zu beleuchten. Und so habe ich 3 Punkte herausgezogen. Und erstens die Verbindung mit dem Vater. Und wir sehen in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, dass viele Menschen keinen Draht zu Gott haben, sie ihn verloren haben oder ihn vielleicht noch nie gefunden haben und deswegen auch keine Verbindung haben zu diesem himmlischen Vater, von dem wir heute Morgen gehört haben, oder zu diesem guten Gott. Und der Menschheit, möchte ich sagen, ist vielleicht die Fähigkeit verloren gegangen, diese Verbindung oder die Kommunikation oder diesen Draht zu Gott zu finden oder aufzunehmen. Und ich habe schon sehr viele Ausreden gehört. Ja, ich bin zu alt. Ich bin nicht gut genug, um mit einem höheren Wesen, mit diesem Gott zu kommunizieren. Manchmal entschuldigt man das mit seiner Bildung. Ich brauche das nicht. Ich bin gebildet. Ich bin gut ausgebildet. Oder man sagt, ich brauche Gott nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Für was brauche ich einen Gott? Mir geht es gut. Ich hab ein Auto. Ich habe teure Kleider. Ich habe ein schönes Haus mit Swimmingpool. Ich habe alles, was ich brauche. Für was brauche ich einen Gott? Oder manch einer sagt, ich bin zu unwürdig. Ich bin zu arm, um vor diesen Gott treten zu können. Es gibt sehr viele Ausreden und Entschuldigungen. Aber davon hängt heute Morgen die Verbindung mit Gott zu bekommen nicht ab. Keine äußeren Umstände und Einflüsse, sondern allein unsere Haltung, danke, unsere innere Einstellung Gott gegenüber ist ausschlaggebend. Ja, heute ist es ja so, dass uns die Technik so viel bietet. Man hat so viel Abwechslung, dass man kaum noch Zeit hat, zu sagen, ich nehme mir Zeit für Gott. Da gibt es Internet, da gibt es Fernsehen, da gibt es alles Mögliche. Ich könnte alles Mögliche aufzählen, was es heute gibt, wo wir sagen können, ja, ich habe keine Zeit, mir bleibt keine Zeit für Gott. Und das ist traurig, ja. Und Gott erwartet. Gott ist heute Morgen hier, er wartet auf uns. Er wartet auf dich, dann sagst du vielleicht, was, auf mich wartet Gott? Hat er es nötig, auf mich zu warten? Ja, Gott wartet auf dich. Er ist interessiert an dir, er wartet auf dich und er möchte mit dir in Verbindung kommen, er möchte mit dir in Kontakt kommen, er möchte, dass du einen Draht zu ihm bekommst. Und die Gebetslosigkeit, die wir heute in unserer Zeit finden, ist nicht nur das, was wir heute finden, sondern das gab es zu allen Zeiten. Diese Mangelerscheinungen hat es auch schon unter dem Volk Gottes gegeben, alle Jahrhunderte durch. Und um besser verstehen zu können, was Gebet eigentlich ist, ist es notwendig, ja, dass wir uns auch einige Beispiele aus der Bibel, und die werden wir heute, Gottes Wort werden wir heute mit heranführen in unsere Predigt, dass wir sehen, ja, es hat Hand und Fuß und es ist biblisch begründet. Wir sehen ganz am Anfang der Geschichte sehen wir ein junges Ehepaar, das, ja, es hatte nur sich, es hatte den Garten Eden um sich herum, es hatte Tiere um sich herum, aber eigentlich waren sie nur zu zweit. Und wir sehen hier, dass sie eine einzigartige eine intensive Verbindung mit Gott haben. Wir lesen, abends kam der Herr, abends kam Gott in den Garten. Und sie hatten eine Begegnung. Was glaubt ihr, wie diese Begegnung war? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn es heißt, sie gingen miteinander durch den Garten? So wie du vielleicht mit deiner Frau spazieren laufst am Sonntagmittag und ihr erzählt euch Dinge, was alles so die Woche gegangen ist, was schwierig war, was gut war, wo ihr Sorgen hattet, wo ihr Nöte hattet, aber wo ihr auch tolle Dinge erlebt habt. Ja, und ich kann mir das vorstellen, sie sind mit Gott durch den Garten und sie hatten Kommunikation mit einander. Sie haben sich unterhalten mit Gott, dem Vater. Sie hatten eine intensive Begegnung und das würden wir vielleicht heute auch als Gebet bezeichnen. Dieses Miteinander. Gott redet mit ihnen. Sie reden mit Gott. Sie fragen ihn. Gott antwortet ihnen. Eine intensive Zeit zusammen. Und das war eine Begegnung, die wahrscheinlich sie mehr oder weit mehr befriedigt hatte, als jetzt nur vielleicht den Umgang miteinander. Und er kam am Abend. Am Abend, als es vielleicht dunkel dann geworden ist, als vielleicht auch der, wenn man das nennt, den Stress gehabt haben, den Stress, den Alltag abgelegt haben, dann kam er und dann haben sie miteinander geredet. Und ja, man hat sich unter Gottes Schutz gestellt, man hat alles abgegeben, man durfte ruhen in Gott. Und ich finde es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gott. Ich finde es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gott am Morgen, am Abend, Mittag, eigentlich zu allen Zeiten. Denn ich glaube, Gott ist nicht abhängig unbedingt davon, ob morgens, abends oder mittags, sondern ihm ist es wichtig, dass wir überhaupt zu ihm Verbindung suchen, dass wir überhaupt den Kontakt zu ihm aufnehmen wollen, dass wir ja mit ihm uns austauschen wollen, dass wir ihm die Möglichkeit geben, ihr habt eine Frage gestellt und ich habe die Antwort dazu. Denn bei Gott gibt es, Gott hat für alles eine Antwort. Aber oft ist es so, ja, dass wir gar nicht die Antwort wissen wollen oder manchmal gar nicht die Antwort abwarten, ja, sondern man redet Amen aus. Und Gott sagt, ich hätte jetzt eigentlich dir etwas zu sagen. Du hast aber abgebrochen, du hast Amen gesagt, so sei es. Und du gibst mir keine Möglichkeit, dir jetzt zu antworten. Also das Gebet ist weit mehr als nur ein Vorbringen von Bitten in Notfällen, wo man vielleicht auch den Vater im Himmel, das ist die letzte Möglichkeit. Ja, und wir dürfen ihn anrufen in der Not. Aber ich glaube, das geht noch viel weiter hinaus. Und stell dir mal vor, du bekommst Besuch. Und dieser Besuch, der steckt den Kopf zwischen die Tür und sagt, hallo, schön, mach die Tür zu und geht wieder. Du sagst, hä, was war das? Ich habe ja nicht mal die Möglichkeit gehabt zu antworten, sagen, ja, schön, dass du da bist. Komm herein, fühl dich wie zu Hause. Ich habe dir etwas zu erzählen. Komm, sei mein Gast. Was wäre das für dich? Das geht überhaupt nicht. Aber oft so verhalten wir uns, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen. Hallo, ich bin da. Bist du auch da? Schön, Tür zu und fertig. Aber so ist es nicht gemeint, wenn wir in Verbindung mit Gott treten sollen. Was wichtig ist für unser Gebetsleben, ist, dass wir Gott als den Vater kennenlernen und dass wir auch Gott, den Vater, achten. Und deshalb betont auch Jesus Christus im Vater Unser, das wir ja vor einiger Zeit angeschaut haben, dass die Jünger Gott zum Vater haben. Und deswegen kam auch Jesus Christus in die Welt. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er die Trennung der Menschen von Gott, dem Vater, rückgängig gemacht. Und wenn du wirklich Gott zum Vater hast, wenn du wirklich weißt, das ist mein Vater, ihm kann ich alles sagen. Die Verbindung zwischen meinem Vater und mir, die ist vorhanden. Da ist etwas da. Da findet Kommunikation statt. Da findet Verbindung statt. Dann glaube ich, dass das unsere Gebete sehr stark verstärkt. Denn wenn ich weiß, vor wem ich stehe, mit wem ich es zu tun habe, wenn ich weiß, das ist mein himmlischer Vater, der kennt mich, der weiß alles, was ich brauche, der weiß jetzt auch, wie es mir gerade geht, dann suchst du nicht mehr an anderen Quellen, weil du weißt, das ist die beste Quelle, die es gibt. Der Vater im Himmel. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern guten Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben, die ihn bitten? Nochmal, wenn ihr nun, die ihr böse seid, also wenn ihr, die ihr eigentlich schlecht seid von Natur aus oder von Geburt an, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und wenn du das wirklich verinnerlicht hast, wenn es dir wirklich ins Herz gegangen ist, wirst du anders auch beten, denn du weißt, mein Gott erhört Gebet. Aber oft ist es so, dass wir beten zu Gott und wir sagen ihm unsere Wünsche, unsere eigenen Wünsche, und wir wissen manchmal auch gar nicht, ist das das, was gerade meinen Gott, meinen Vater im Himmel beflügelt? Ist es das, was jetzt überhaupt wichtig ist? Oft ist unser Gebet zentriert, ich will Gott, anstatt, Herr, was ist dein Wille? Herr, Vater im Himmel, was ist dein Wunsch für mein Leben? Was liegt dir auf dem Herzen? Was wünschst du dir für mich? Wir wissen und wir kennen das an der Geschichte von Israel. Und es ist eigentlich ein erschütterndes Beispiel dafür. Immer wieder haben sie die Gebote Gottes übertreten, weil sie nicht gefragt haben, Vater, was ist dein Wunsch für uns? Was ist dein Wunsch für mich? Sondern wir wollen jetzt ein goldenes Kalb. Wir wollen etwas, was wir anbeten können. Wir wollen das. Ob der Vater im Himmel damit einverstanden war oder nicht, das war ihnen in dem Moment egal. Wir wissen aber auch, dass immer in Zeiten, wo es durch ganz tiefe Täler ging, haben sie zu Gott geschrien. Und was tat Gott? Gott hat gehört. Aber er hat nicht nur gehört, sondern er hat auch gehört. Er hört. Und durch Hilfe von Propheten oder auch Richtern wurde ihnen geholfen. Und wenn es dann wieder gut war, uns geht es gut, was brauchen wir Gott? Ging es wieder in den Tal hinunter. Hoch, runter, hoch, runter. Und das über Jahrhunderte lang. Ist es uns ernst, wenn wir im Gebet zu Gott kommen? Haben wir ein Verlangen, dem himmlischen Vater näher zu kommen? Haben wir ein Verlangen, Herr, es ist wichtig, was du denkst. Es ist nicht jetzt so wichtig, was ich darüber denke, sondern wie siehst du? Wie siehst du die Sache? Wie siehst du mein Problem? Wie siehst du die Situation, in der ich vielleicht stehe? Verbindung mit Gott, dem Vater, zu haben, heißt nicht automatisch, dass er auf all unsere Wünsche eingeht. Und das müssen wir auch verstehen. Und das wird auch unser Gebet auch verändern. Denn wenn du immer der Meinung bist, wenn ich bete, dann muss Gott meinen Wunsch erfüllen. Und wenn du immer nur so betest, wirst du irgendwann enttäuscht werden, weil wenn du merkst, Gott handelt jetzt ganz anders, wie ich eigentlich wollte, dann wirst du vielleicht in eine Enttäuschungshaltung kommen und sagen, ach, es nützt ja alles nichts. Warum bete ich überhaupt? Gott erhört ja doch nicht. Ich bin ihm ja gleichgültig. Aber wenn du in der Haltung betest, Gott, du bist souverän. Wenn du willst, dann kannst du. Dann wird es unser Gebet eine ganz andere Wendung haben. Und das lässt sich auch aus den Worten des Apostel Paulus an die Korinther herauslesen. 2. Korinther 1, 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Und hier hören wir es raus. Da ist jetzt nichts unbedingt von Wolke 7, Sonnenschein, sondern da lesen wir etwas von Trübsal, von einer harten Prüfung durch ein tiefes Tal, das sie vielleicht jetzt auch gehen. Aber hier lesen wir an Gott allen Trostes. Gott, der Vater im Himmel, der immer da ist und der uns hilft. Und so sehen wir das auch, dass es auch solche Zeiten gibt. Und Paulus, er ermahnt oder er weist auch darauf hin, nicht immer sind unsere Wege, auf die wir gehen, alles eben. Da gibt es auch manche Steine, über die wir fallen. Und was tun wir? Stehen wir auf oder bleiben wir liegen? Bleiben wir in dieser Trübsalzeit am Boden liegen oder stehen wir auf und sagen, Herr, mit dir gehe ich weiter. Herr, mit dir mache ich weiter, mit dir gehe ich voran, weil ich weiß, du bist da. Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber dennoch bleibt er unser Gott. Wenn er unsere Wünsche, ja, oder die Situation, in der wir stehen, nicht verändert, dürfen wir die Fähigkeit entwickeln, Schwierigkeiten mit Gottes Hilfe durchzustehen und damit, und das lesen wir auch hier, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Ist uns das vielleicht auch schon mal so bewusst worden? Vielleicht bin ich in einer Situation, weil ich etwas lernen muss daraus, weil ich vielleicht anderen, die in der gleichen Situation stehen, beistehen kann und sagen, ja, ich weiß, wovon du redest. Ich habe diese Dinge durchgemacht und ich kann dir helfen, ich kann dir nur beipflichten, bleib treu, bleib standhaft, geh weiter. Das müssen wir auch bedenken, dass es das auch dazu führen kann, dass wir anderen Menschen helfen können, dass vielleicht Gott nicht all unsere Gebete so beantwortet, wie wir es uns vielleicht wünschen. Verbindung mit dem Vater ist wichtig, dass wir das nie aus dem Fokus haben. Aber es gibt noch etwas anderes. Wenn wir beten, das ist der zweite Punkt, das ist das Gebet im Namen Jesus. Und dazu möchte ich uns eine Geschichte vorlesen, die wirklich sich so zugetragen hat. Kürzlich fuhr ich mit meiner Frau nach Spanien, wo wir im Ferienhaus von Bekannten Urlaub machen wollten. Nach einer ermüdenden Fahrt kamen wir spät am Abend an. Aber wie sollten wir in der Dunkelheit die Wohnung finden? Zunächst versuchten wir es nach einer mitgebrachten Wegbeschreibung. Umsonst. Dann fragten wir verschiedene Einheimische. Der eine schickte uns hier, der andere dorthin. Doch alles vergebens. Schließlich wählte ich eine mitgegebene Telefonnummer. Im Namen meiner Bekannten stellte ich mich vor und bat um Hilfe. Wir wurden an einen vereinbarten Treffpunkt abgeholt und waren schnell am richtigen Platz. Wie gut, dass wir von unseren Bekannten die Telefonnummer erhalten hatten und dass die Erwähnung ihres Namens wildfremde Menschen noch spät abends veranlasste, uns in ihrem Auto voranzufahren. Ganz erleichtert trugen wir das Gepäck ins Haus und legten uns erschöpft ins Bett. Gebet im Namen Jesus. Hast du in einer schwierigen oder in einer ausweglosen Lage schon einmal die himmlische Telefonnummer angerufen? Die gibt es. Die gibt es wirklich. Und nur wer diese Nummer kennt, kann beruhigt durchs Leben gehen. Allerdings ist dabei entscheidend, sich auf einen Bekannten zu berufen. Und dieser ist in unserem Falle wer? Wer? Jesus Christus. Ihr habt es richtig erraten. 100 Punkte. Dieser bietet allen, die an ihn glauben, die Möglichkeit, in seinem Namen bei Gott, dem Vater, vorzusprechen, um Erhörung zu finden. Johannes 16, 23. Wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Und oft versuchen wir im Alltag in unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Möglichkeiten, die Probleme zu lösen. Doch Jesus Christus fordert uns heute Morgen auf, in seinem Namen zu kommen, in seinem Namen zu beten. Was wir bitten in seinem Namen, das will er tun. Und diese biblische Verheißung schließt nicht nur die großen Dinge des Lebens ein. Oft haben wir ja so ein Bild, ja, das ist bedeutend, das ist was Großes, da wird Gott antworten, das Gebet wird Gott auch beantworten. Aber dieses Bitten in seinem Namen schließt sogar die ganz alltäglichen kleinen Dinge ein. Und hierzu auch wieder eine Geschichte. Ich liebe Geschichten, die das so bestärken, was Gottes Wort eigentlich und sagen möchte, dass es wirklich anwendbar ist im Alltag und nicht nur irgendwas ist, was sich irgendwelche Christen ausgedacht haben, sondern das ist anwendbar in unserem Alltag. Eine Frau sagte einmal zu Corrie ten Boom: Über meine Seele kann ich mit Gott sprechen. Das wage ich ohne weiteres. Aber die kleinen alltäglichen Sorgen, Die trage ich ganz allein. Darauf erzählte ihr Corrie ten Boom ein Erlebnis aus der Zeit, die sie mit ihrer Schwester Betsy im Konzentrationslager erlebte. Eines Morgens war ich sehr erkältet und sagte zu Betsy: Was soll ich nur tun? Ich habe nicht ein einziges Taschentuch. Beten, antwortete ihr Betsy. Ich musste lachen, aber Betsy betete: Corrie, sie ist erkältet. Gott, sie hat kein Taschentuch. Würdest du ihr bitte eines geben? Im Namen Jesus. Amen. Ich musste lachen, aber kaum hatte Betsy Amen gesagt, da hörte ich draußen meinen Namen rufen. Ich ging ans Fenster und sah eine Freundin davor stehen, die in der Krankenbaracke arbeitete. Schnell, nimm das, es ist ein kleines Geschenk für dich. Als ich das Päckchen öffnete, lag ein Taschentuch darin. Aber wie kommst du nur dazu? Wusstest du, dass ich Schnupfen habe? Aber nein, ich war nur im Krankenhaus dabei, Taschentücher zusammenzupflegen. Und eine Stimme in meinem Herzen sagte mir: Bring Corrie ein Taschentuch. Und wir sehen hier, Gott hört auch auf das scheinbar Unwichtige. Was für dich so ganz banal sage, damit kann ich Gott überhaupt nicht kommen. Den interessiert es überhaupt doch gar nicht, ob ich ein Taschentuch jetzt habe, weil ich Schnupfen habe oder nicht. Und wir sehen, Gott hört. Gott kümmert sich. Amen. Gott kümmert sich auch um die kleinen Dinge deines Lebens. Was heißt es, im Namen Jesus zu beten? Und Spurgeon hat in einem Bild verständlich erklärt, was es bedeutet, im Namen Jesus zu beten. Wenn ich mit einem Scheck, der von irgendeinem wohlhabenden Herrn unterzeichnet ist, zur Bank gehe, dann bin ich sicher, dass ich die angegebene Summe erhalte, weil der Herr dort ein Guthaben besitzt und ich es in seinem Namen, nicht in meinem Namen abhole. Ich kann ein zerlumpter Landstreicher sein, aber der Bankangestellte zahlt mir trotzdem den angegebenen Betrag aus, denn ich habe auf dem Scheck einen guten Namen stehen. Der Bankangestellte interessiert sich nicht so sehr für die Person, die das Geld abholt, als für den Namen, der auf der Anweisung steht. Auch wenn ich im Gebet vor Gott trete, so ist die Frage weniger, wer bin ich? Ich kann arm und unbedeutend sein. Entscheidend ist der Name, in welchem zu bitten ich das Vorrecht habe. Und diesen Namen, den wird Gott nicht entehren. Und welche Kraft liegt in diesem Namen? Welche Kraft liegt in dem Namen Jesus? Das müssen wir sehen. Es ist Kraft, es ist Autorität in dem Namen Jesus. Aber wir wissen auch, dass man den Namen Jesus auch missbrauchen kann. Also auch hier vorsichtig, dass man den Namen Jesus als wie irgendeine Zauberformel benutzt. Das kann sehr schnell schiefgehen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 19, habe ich jetzt nicht drauf. Da geht es um eine Geschichte, die das genau wiedergibt. Das sind die 7 Söhne des jüdischen hohen Priesters Skephas. Und sie haben genau das erlebt. Sie wollten einem Besessenen helfen, der durch Jesus, den Paulus kannte und den Paulus predigte, durch den wollten sie etwas tun, ohne diesen Jesus zu kennen und ohne von ihm autorisiert zu sein. Und wir kennen diese Geschichte, der Mann, der Besessene, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle. Aber was gut dabei war, die Zuschauer, die das miterlebt haben, die da drumherum standen, haben den Unterschied erfahren oder gemerkt zwischen einer echten Vollmacht Jesu und den selbsternannten Nachahmern. Und es fiel eine große Furcht über sie und der Name des Herrn wurde hoch gelobt. Apostelgeschichte 19, lesen wir das, Vers 17. Also, unsere Stellung zu Jesus Christus entscheidet über unser Schicksal in der Ewigkeit, als auch über den Zugang hier auf dieser Erde zum Thron Gottes. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer nicht, der geht verloren, ganz einfach. Wir müssen den Sohn Gottes kennen, dann ebnet er auch uns den Weg zum Vater. Und weil es so schön ist, habe ich wieder eine Geschichte dazu. Hat sich auch so zugetragen. Ein Soldat betrat das Vorzimmer zum Büro des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, in dem etwa 50 Personen warteten. Ein Junge namens Ted bemerkte ihn und interessierte sich für seine Uniform. Der Soldat zeigte ihm seinen leeren Ärmel. Er hatte im Krieg seinen Arm verloren. Sie kamen ins Gespräch und der Soldat erzählte ihm zum Zeitvertreib einige Geschichten. Schließlich fragte ihn der Junge, was er wolle. Ich möchte zum Präsidenten. Ted antwortete, der Präsident, das ist mein Vater. Möchten Sie zu meinem Vater? Sobald der Soldat es bejahte, rannte der Junge los. Kurz darauf kam ein Angestellter heraus und informierte die Wartenden, dass der Präsident nur noch wenige Minuten Zeit habe, um Besucher zu empfangen. Es sei besser, wenn sie ein anderes Mal wiederkämen. Alle, außer dem Soldaten, standen auf und gingen weg. Als der Bedienstete wiederholte, es ist zwecklos zu warten, erwiderte der Soldat. Der Sohn des Präsidenten war bei mir und ist eben zu seinem Vater hineingegangen, um ihm zu fragen, ob ich zu ihm darf. Der Angestellte sagte, Sie meinen den kleinen Ted? Na, dann werden Sie sicher noch vorgelassen. Eine tolle Geschichte, was das so verinnerlicht, was Jesus für uns tut, was Jesus für, er geht zu uns zum Vater. Und das gilt für alle Menschen, die Jesus Christus kennengelernt und von ihm Vergebung ihrer Schuld bekommen haben. Sie erhalten jederzeit Zugang zum Vater. Hebräer 7, 25. Daher kann er auch die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie zu verwenden. Das ist Jesus Christus. Das hat er für uns getan. Er hat für uns ein unvergängliches Priestertum bei Gott. Und er kann für immer selig machen und die durch ihn zu dem Vater kommen. Er lebt für immer und er bittet für dich und für mich. Und es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass wir nahe bei Jesus bleiben, um mit ihm in Verbindung zu stehen. Es ist wichtig. Ich muss nahe bei Jesus sein. Solange das so ist, können wir in seinem Auftrag und in seiner Kraft und in seinem Namen all das wirken, was Gott für uns vorbereitet hat und bestimmt hat, sodass Wunder und Taten der Barmherzigkeit als Gebetserhörung geschehen. Ich weiß nicht, wie wichtig dir ist das Gespräch mit Gott. Ich weiß nicht, wie wichtig dir ist das Gebet. Ich weiß nicht, wie wichtig das ihr ist, die Verbindung zu diesem lebendigen Gott zu haben, zu Jesus Christus zu suchen. Wenn dir das nicht wichtig ist, müssen wir uns auch nicht wundern, dass auch oft unsere Gebete unbeantwortet bleiben, weil wir keinen Draht oder keine Verbindung zu diesem lebendigen Gott haben und auch gar nicht willig sind, es zu suchen. Aber es gibt hier immer zwei Extreme. Es gibt das eine, Gott sagt, du hast nicht, weil du nicht bittest. Und auf der anderen Seite sagen wir, okay, wenn ich nur genug bitte, dann muss Gott handeln nach meinem Wunsch. Wir sehen hier, dass die zwei Extreme zu wenig, ich habe nichts, weil ich nicht bitte. Und das andere Extrem sagen, ja, ich bin ein Beter. Ich bete 24 Stunden am Tag. Und weil ich das tue, da muss Gott meine Gebete beantworten. Ich glaube, dass wir können, Erhörung können wir weder durch gute Taten, nur durch zu viele Gebete erzwingen. Gott bleibt souverän in seinen Entscheidungen. Aber wichtig ist es, es ist wichtig, dass wir die Nähe Gottes suchen. Es ist wichtig, dass wir das Herz Gottes suchen, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben, dass wir nahe am Weinstock bleiben. Wir haben das gelesen in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Diese Geschichte, als dieser Lahme da am Wegesrand sitzt vor dem Tempel und Petrus und Johannes kommen. Wir haben nicht viel. Silber und Gold haben wir nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Was für eine Kühnheit und was für eine Sicherheit und eine Gewissheit sie gehabt haben, wenn ich in diesem Namen Jesus, ich komme nicht in meinem Namen, ich komme im Namen Jesus. Und wenn ich bete im Namen Jesus, sie waren sich in dem Moment sicher, Gott wird das Gebet beantworten. So eine Kühnheit. Und wir wissen, Gott hat das Gebet beantwortet. Also Verbindung mit dem Vater ist wichtig. Das Gebet im Namen Jesus ist wichtig. Dann haben wir den dritten Punkt. Das ist Wort Gottes und Gebet. Die Bibel ist oft Antwort Gottes auf unsere Gebete. Und oft gleichen unsere Gebete, wie schon gesagt, einem Telefonanruf, der abgebrochen wird, ohne dass der Gesprächspartner antworten kann. Und glaubt mir, wenn wir im Glauben zu Gott kommen, auch wenn du sagst, was soll ich beten? Das Wort Gottes hilft. Du liest Gottes Wort und du betest und du bekommst Antworten aus dem Wort Gottes. Vielleicht wartest du dein ganzes Leben auf eine übernatürliche Stimme aus dem Himmel, aber hast noch nie in Gottes Wort hineingeschaut. Du wartest, Gott, du musst mir antworten. Und Gott sagt, hier ist mein Wort. Und hier ist alles verankert drin. Oft warten wir und warten, und wenn wir in Gottes Wort hineinlesen, sagen, wow, das ist die Antwort auf mein Gebet, das ist die Antwort auf meine Frage, die ich habe. Und ich habe so lange drauf gewartet, und hier ist alles verankert. Es ist alles zusammengefasst. Und aus diesem Grund sollen auch Gebet und Bibellesen möglichst Hand in Hand zusammengehen und sich ergänzen. Und wieder eine Geschichte. Er sagt, lauter Geschichten heute. Dr. Ironside, ein bekannter amerikanischer Bibellehrer und Autor, besuchte als junger Prediger einen bereits bejahrten irischen Gottesmann. Ganz gebannt hörte er zu, wie dieser eine Wahrheit aus dem Wort Gottes nach der anderen aufleuchten ließ. Schließlich konnte er nicht mehr an sich halten und fragte, wo lernten Sie diese wunderbaren Dinge? Auf dem Lehmboden in einer kleinen Hütte in Nordirland. Dort kniete ich regelmäßig stundenlang mit der offenen Bibel vor mir und bat den Geist Gottes, die Heilige Schrift für mein Verständnis zu öffnen. Er lehrte mich mehr auf den Knien, als ich je in allen Bibelschulen dieser ganzen Welt hätte lernen können. Und so wichtig eine gründliche Ausbildung auch ist, eine gründliche Bibelschulausbildung auch ist, ohne Gebet nützt sie wenig. Wir brauchen Gottes Wort und wir brauchen das Gebet, um vorwärts zu kommen. Denn Gottes Wort ist wie ein
Hammer,
genau, der Felsen zerschmeißt in Jeremia. Ist mein Wort nicht brennend wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also hier sehen wir, wie wichtig das Wort Gottes ist. Wenn es Stein zerschlägt, wenn es harte Herzen, möchte ich mal sagen, so ein Felsen, so ein hartes Herz, das sagt, ich habe recht, ich bin richtig. Wenn es das Wort Gottes hindurchdringt und ein hartes Herz weich macht, da sehen wir, was Gottes Wort vermag, was es ausrichten kann. Niemand wird unverändert bleiben, wenn er die Bibel liest und seine Angst vor Gott ablegt. Warum? Weil es lebendig ist, weil es kräftig ist, weil es wie ein schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist, das durchdringt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Ausreden haben, weil sie vielleicht um diese Wahrheit wissen und sagen, ich möchte aber nicht, dass das Wort Gottes meine innersten Nöte oder das, was in meinem Herzen verborgen ist, offenlegt und sind nicht bereit, auch auf Gottes Wort einzugehen. Gottes Wort ist eine Fundgrube für Verheißungen. Gottes Wort ist das Fundament unseres Glaubens. Und was wir noch brauchen, was immer wieder auch so ein Gebetsverstärker ist, sehe ich, wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer im Gebet. Gottes Wort fordert uns auf, haltet an am Gebet. Lasst nicht nach, schmeißt die Flinte nicht ins Korn, wenn euer Gebet nicht gleich und sofort in Erfüllung geht. Wir als Gotteskinder sollen nicht aufgeben. Und ich sage dir heute Morgen, du tust gut und es ist auch recht, wenn du Gebete wiederholst. Wenn du vielleicht auch immer wieder das gleiche Gebet immer und immer wiederholst. Ich brauche Ausdauer im Gebet. Ich möchte dranbleiben und nicht gleich aufgeben, auch wenn Gott das Gebet nicht sofort beantwortet. Denn wer durchhält, wer Ausdauer hat, wer dranbleibt, der wird die Belohnung bekommen. Der wird die Krone des Lebens erhalten. Und zum Schluss möchte ich auch hier eine Geschichte erzählen. Und hier sehen wir, es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, nicht aufzugeben. Es lohnt sich, an diesem lebendigen Gott festzuhalten. Denn was er zugesagt hat, das führt er auch aus. Georg Müller betete für die Errettung von 5 Freunden. Nach 5 Jahren fand einer von ihnen zu Christus. Innerhalb von 10 Jahren bekamen 2 weitere Frieden mit Gott. 25 Jahre lang betete er weiter, bis schließlich der 4. das Heil in Jesus fand. Für den letzten Freund musste er fast 52 Jahre durchhalten. Erst einige Monate nach seinem Tod wurde dieser endlich an Christus gläubig. Wie gut, dass Georg Müller seine Gebete nicht vorzeitig abgebrochen, sondern unermüdlich im Glauben weiter vor Gott gebracht hatte. Amen.